Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Donnerstag. Was bedeutet im Grunde genommen liberale Demokratie? Worin unterscheidet sie sich von einer Demokratie ohne Adjektiv? Und steckt das demokratische System in einer Krise?
Ja, die Demokratie ist in gewisser Weise immer in Gefahr. Das führt natürlich auch dazu, dass wir dauernd um sie Angst haben und dass wir dauernd uns den Kopf drüber zerbrechen, ob sie stabil ist und ob sie weiterhin bestehen wird.
Diese und weitere Fragen beantwortet der Politikwissenschaftler Philipp Mano. Ich bin Joachim Ciecierski und ich freue mich auf diese knappe halbe Stunde. Zuerst die Nachrichten. Die Zahl der in Polen stationierten US-Soldaten wird nach Angaben von Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz nicht reduziert. Es gibt keine Verringerung der amerikanischen Truppenpräsenz in Polen. Im Gegenteil, wir arbeiten an einer Verstärkung sowohl der Truppenstärke als auch der operativen Fähigkeiten, sagte der Minister am Donnerstag in Warschau. Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass die geplante Verlegung einer US-Panzerbrigade mit mehr als 4000 Soldaten nach Polen gestoppt worden sei. Die Berichte standen im Zusammenhang mit der angekündigten Umstrukturierung der US-Streitkräfte in Europa und einem geplanten Abzug von rund 5000 US-Soldaten aus Deutschland. Kosiniak-Kamysz betonte jedoch, die Änderungen betreffen nicht Polen. Bei ihrem ersten Treffen in China seit 9 Jahren haben US-Präsident Donald Trump und Chinas Parteichef Xi Jinping die Bedeutung stabiler Beziehungen zwischen den beiden Großmächten betont. Zugleich warnte Xi vor einer Eskalation im Streit um Taiwan. Das Treffen fand in der großen Halle des Volkes in Peking statt und dauerte rund 2 Stunden. Trump sprach von einer fantastischen Beziehung zu Xi und erklärte, beide Länder hätten eine großartige gemeinsame Zukunft. Der US-Präsident bezeichnete Xi als großen Anführer und sagte, manche Beobachter hielten das Treffen für den vielleicht größten Gipfel der Geschichte. Xi erklärte, China und die USA sollten Partner und keine Rivalen sein. Die Taiwan-Frage sei jedoch die wichtigste Angelegenheit in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen. Sollte sie nicht richtig behandelt werden, könnten beide Staaten in eine Kollision oder sogar in einen Konflikt geraten, warnte der chinesische Staatspräsident. Polens Außenminister Radosław Sikorski erwartet von den USA die Rückführung des früheren Justizministers Zbigniew Ziobro nach Polen. Meine Erwartung ist klar, Flüchtlinge vor der polnischen Justiz sollen sich vor ihr verantworten, sagte Sikorski am Mittwoch dem privaten Sender TVN24. Ziobro, gegen den in Polen wegen des sogenannten Justizfonds ermittelt wird, hält sich derzeit in den USA auf. Die Justiz wirft Ziobro und dem früheren Vizejustizminister Marcin Romanowski Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Justizfonds vor. Das Parlament hatte Ziobros Immunität bereits im November letzten Jahres aufgehoben und seiner Festnahme zugestimmt. Seit dieser Zeit ist Ziobro auf der Flucht. Das Antikorruptionsgericht in Kiew hat die Untersuchungshaft gegen den ehemaligen Leiter des ukrainischen Präsidialamtes Andriy Jermak angeordnet. Dem früheren engen Vertrauten von Präsident Volodymyr Zelensky wird Korruption und Geldwäsche vorgeworfen. Nach Angaben der Ermittler soll Jermak Mitglied einer kriminellen Gruppe gewesen sein, die rund 10 Millionen Dollar über ein Bauprojekt bei Kiew legalisiert haben soll. Jermak galt über Jahre als einer der einflussreichsten Politiker der Ukraine und wurde oft als zweiter Mann im Staat nach Zelensky bezeichnet. Nach heftiger Kritik an einer Techno-Veranstaltung auf dem Gelände des Wilanow-Schlosses in Warschau hat am Mittwoch die Wiederherstellung der beschädigten Grünflächen begonnen. Die Kosten dafür übernimmt nach Angaben des Museums der Veranstalter Awake Events. Am Wochenende hatte auf dem Innenhof des barocken Schlosses die Techno-Party Circo Loco stattgefunden. Anwohner beklagten sich über Lärm bis in die frühen Morgenstunden. In sozialen Medien kursierten zudem Bilder von beschädigten Rasen. Auch Umwelt- und Denkmalschützer kritisieren die Veranstaltung. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit der Presseschau. Polen bereite gesetzliche Änderungen vor, damit nur Personen mit einer tatsächlichen Bindung an die polnische Kultur und den Staat einen polnischen Pass erhalten. Darüber berichtet das Wirtschaftsportal Forsal. Das neue Modell zur Verleihung der Staatsbürgerschaft soll dem bisherigen Automatismus ein Ende setzen und stattdessen auf die wirkliche Integration von Ausländern in die polnische Gesellschaft setzen. Ausländer, die die polnische Staatsbürgerschaft erwerben wollen, sollen künftig strengere Voraussetzungen erfüllen müssen. Dem Innenministerium zufolge wolle Polen damit Fehler vermeiden, die andere Staaten in der Vergangenheit durch eine zu großzügige Vergabe von Staatsbürgerschaften gemacht hätten. Der Vorschlag sehe unter anderem vor, die erforderliche Dauer des legalen Aufenthalts auf 8 Jahre zu verlängern. Anfangs 3 Jahre mit befristetem Aufenthaltstitel und anschließend 5 Jahre mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht. So soll die Haltung und der Integrationsgrad der Bewerber verlässlich beurteilt werden können, heißt es. Geplant sei außerdem die Einführung einer staatlichen Prüfung. Der Test soll Kenntnisse der polnischen Geschichte und der verfassungsmäßigen Werte überprüfen und bestätigen, dass künftige Staatsbürger die Grundlagen der Republik Polen und der Europäischen Union verstehen und akzeptieren. Wer die polnische Staatsbürgerschaft beantragt, müsse einen Test mit rund 40 Fragen bestehen und zudem Polnischkenntnisse mindestens auf dem Niveau B2 nachweisen. Ein weiterer Bestandteil der Reform soll die Bestätigung der Loyalität sein, heißt es weiter. Die Verpflichtung zur Abgabe einer Loyalitätserklärung sowie die steuerliche Ansässigkeit sind eine Garantie dafür, dass der Bewerber seine Lebens- und Wirtschaftsinteressen ausschließlich mit Polen verbindet, soll das Innenministerium dazu erklären. Der Vorschlag lege zudem großen Wert auf den Abbau von Kommunikationsbarrieren. Geplant sei eine Verschärfung der Sprachanforderungen bis hin zu einem fließenden Niveau. Nach Ansicht des Ministeriums sei dies notwendig, um vollständig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Die neuen Vorschriften würden mit Blick auf die Sicherheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt des Landes vorbereitet. Die Staatsbürgerschaft soll als verdienter Vorzug verstanden werden und nicht als bloßes formales Zertifikat, heißt es am Schluss auf dem Wirtschaftsportal Forsal. Schon bald könnte Polen das erste Land Europas sein, in dem tägliche Printzeitungen verschwinden. Leider könnte die Welle der Liquidierung polnischer Medien und Kultureinrichtungen auch bislang unterstützte polnische Medien im Osten treffen. Während sich der Zusammenbruch des Marktes gedruckter Medien in Polen mit der rasanten Entwicklung digitaler Medien erklären lasse, so sei der Rückzug aus der, wenn auch nur symbolischen, Unterstützung polnischer Verlage und Kultureinrichtungen in Belarus, Litauen und der Ukraine ein Verbrechen am nationalen Erbe, schreibt Bogusław Rabota für die Rzeczpospolita. Der Autor schreibe diese Worte nicht zum ersten Mal mit Bitterkeit in der Tageszeitung. So wie Polens Regierungen über Jahrzehnte die Repatriierung vernachlässigt hätten, so fälle die gegenwärtige Regierung heute das Todesurteil über Einrichtungen, die das Polentum in den einstigen Ostgebieten pflegen. Die ohnehin schon geringen Zuschüsse sollen noch mehr gekürzt werden. Zur Klarstellung, es geht nicht um Milliarden, sondern wenige Millionen Zloty, mit denen bislang Menschen unterstützt worden seien, die unter extremem persönlichem Risiko das Polentum in Weißrussland bewahrt haben. Es treffe Enthusiasten, die sich in der Ukraine und in Litauen um die polnische Identität kümmern. Wie wichtig diese Bemühungen seien, zeige nicht nur das Beispiel von Andrzej Poczobut. Es betreffe alle, die verstünden, auf welch komplizierten Wegen sich das Schicksal der Polen in den östlichen Gebieten der ehemaligen Adelsrepublik bewege, heißt es am Schluss in der Rzeczpospolita. Und soweit die Presseschau. Sie hören den polnischen Rundfunk. Was bedeutet im Grunde genommen liberale Demokratie? Worin unterscheidet sie sich von einer Demokratie ohne Adjektiv? Und steckt das demokratische System in einer Krise? Diese und weitere Fragen beantwortet der Politikwissenschaftler Philipp Manon. Die Fragen stellt Jakob Kuckler.
Professor Philipp Manon, Politikwissenschaftler, Universität Siegen, guten Tag.
Guten Tag.
Sie beteiligen sich in Warschau an einer Diskussion über das eventuelle angebliche vorhergesehene Ende der liberalen Demokratie. Über die Krise werden wir noch sprechen. Ich wollte aber zuerst fragen, ob die Demokratie überhaupt irgendwelche Adjektive braucht. Wenn ich mich an die politischen Diskussionen von vor 10, 15, 20 Jahren erinnere in Polen, dann war die Sprache eigentlich nur von Demokratie, nicht von der liberalen Demokratie.
Ja, das ist eine interessante Beobachtung, die würde ich teilen. Und deswegen war ja auch der Impetus, also oder die Motivlage für mich, dieses Buch zu schreiben, was in Deutschland heißt, unter Beobachtung die Bestimmung der liberalen Demokratie und ihrer Freunde, erstmal eigentlich selbst besser zu verstehen, was ist denn damit ganz genau gemeint. Auch in meiner Wahrnehmung ist das ein eher neuer Sprachgebrauch, also ein Diskurs, der tatsächlich erst in den 2000ern so dominant wird. Also vereinzelt findet man auch diesen Begriff liberale Demokratie auch schon in der Literatur in den 60er, 70er Jahren. Aber das ist wirklich, das ist eigentlich nicht so, dass es so stark im öffentlichen Diskurs der Referenzpunkt schlechthin ist. In 60er, 70er Jahren hört man auch häufig von westlicher Demokratie oder manchmal eben dann auch einfach nur Demokratie. Insofern ist es schon interessant gewesen, jetzt, wenn man so möchte, diskursgeschichtlich einfach mal rauszubekommen, seit wann ist das so, ist dieser Begriff so im Umlauf? Was ist seine Attraktivität? Was genau ist damit dann eigentlich überhaupt gemeint? Sie sagen ja richtig, braucht die Demokratie eigentlich Adjektive? Ich meine, es gibt ja diesen Fall, den kennen wahrscheinlich alle, dass, ich glaube, 2014 Orban sagt, na ja, was ich möchte, ist eigentlich eine illiberale Demokratie. Und dann haben alle immer sofort gesagt, ja, aber sowas gibt's doch gar nicht. Eine Demokratie ist entweder liberal oder sie ist gar keine Demokratie. Ja, dann kann man sagen, ja, aber warum sprechen wir dann von liberaler Demokratie, wenn das sowieso ein Pleonasmus ist und ja, und die illiberale Demokratie ein Oxymoron. Also insofern gab es auch aus meiner Sicht da Bedarf, sich das näher mal anzuschauen und zu verstehen, warum dieser Begriff eigentlich so eine Karriere macht und was sich da jeweils, wie soll man sagen, was sich da für Diskurse hinter verstecken.
Jetzt unabhängig davon, ob wir von einer liberalen Demokratie oder halt von einer Demokratie sprechen, steckt sie Ihrer Ansicht nach tatsächlich in einer Krise? Diese Behauptung wird seit vielen, vielen Jahren wiederholt, in Bezug auf einzelne Länder oder auch auf die gesamte Europäische Union.
Ja, das ist ein völlig dominanter Diskurs. Democracies die, also Ziblatt-Lewitsky, How Democracy Ends. Wir haben eine riesige Krisenliteratur. Wir haben recht dramatische Diagnosen auch von so Demokratie-Monitoring-Institutionen wie Freedom House mit ihren jährlichen Berichten oder dem Varieties of Democracy Project aus Schweden mit ihren jährlichen Demokratieberichten. Man blättert das durch und hat das Gefühl, es geht alles den Bach herunter, wenn man so möchte. Ich denke, das ist so eine Literatur, die eigentlich aus der Populismusliteratur hervorgeht. Also erst war es eine Literatur über diese neuen Phänomene, diese komischen Politiker und ihre gewöhnungsbedürftigen Art und Weise, Politik zu betreiben. Aber das übersetzte sich ja dann relativ schnell eben in so eine wirkliche Krisenliteratur. Also ich glaube, Lewitsky-Ziblatt, How Democracies Die ist 2017. Das ist natürlich alles eine Reaktion auf Trump, auf den Brexit, auf bestimmte Gewissheiten, die man so im Westen als unerschütterlich und gefestigt wahrnahm und die jetzt alle erschüttert wurden. Natürlich ist es auch auf Phänomene in Osteuropa gemünzt gewesen. Polen selbst war natürlich immer so ein, wie soll man sagen, so ein Anwendungsbeispiel ab 2015, seit der Peace-Regierung. Das hat sich natürlich jetzt irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst. Also in der Aufzählung, dann hieß es immer, ja, Polen, Ungarn, USA, was weiß ich, Brasilien, Türkei, da ist dann Polen einfach jetzt mal von der Auflistung mal so runtergefallen und keiner spricht damit darüber, dass das ja eigentlich ein völlig regulärer, relativ friktionsloser und normaler Machtwechselprozess gewesen ist. Aber klar, das ist die Wahrnehmung, dass je nachdem entweder die Demokratie als solche oder eben die liberale Demokratie in einer tiefgreifenden Krise stecke. Wir können jetzt auch nicht so tun, als sei die Welt tatsächlich unverändert. Also wir haben den Sturm aufs Kapitol noch vor Augen, 21, sozusagen einer der ältesten Demokratien der Welt, ein eben nicht regulärer Machtübergang, ein Versuch des Wahlbetruges etc. pp. Das ist schon schockierend. Das hat auch Nachahmer gefunden in Brasilien und so weiter und so fort. Man will das ja alles nicht negieren oder ignorieren. Wir sehen Autokratisierungstendenzen in bestimmten Ländern, absolut, aber wenn wir das jetzt global betrachten, ist A, der Befund völlig solide, dass die Demokratie die attraktivste Herrschaftsform auf der ganzen Welt ist. Also wo immer Sie Leute fragen, wo möchten Sie leben, möchten Sie in der Demokratie leben oder nicht, kriegen Sie so Zustimmungswerte zwischen, was weiß ich, 75% und 95%, wo die Leute sagen, und ja, wir wollen in einer Demokratie leben. Und jetzt mal ganz ehrlich gesagt, auch rein empirisch ist es nicht zu erkennen, dass wir weltweit einen wirklich substanziellen Rückgang der Zahl der Länder, die wir als demokratisch bezeichnen würden, sehen. Der große, große Zuwachs an Demokratien, der in den 80er, 90er Jahren passiert, das Ende der Militärdiktaturen in Lateinamerika, das Ende der Apartheid-Regierung in Südafrika, die Demokratisierung Südkoreas und dann natürlich, völlig klar, die Demokratisierung von Zentral-Mitteleuropa, die sind nicht rückgängig gemacht, auch nicht in Ansätzen, sondern wir leben eigentlich immer noch in einer sehr viel demokratischeren Welt, als wir es vor 30 Jahren getan haben.
Sie haben den Sturm aufs Kapitol genannt. Ich muss an das sogenannte Friedensabkommen denken, das Amerikaner zusammen mit den Kriegsverbrechern erfunden haben. Das ist auch ein warnendes Signal für uns, für die Europäische Union und vor allem für die Ukraine. Aber zurück zu der Krise. Vielleicht begehen wir einen Denkfehler. Vielleicht sind Fehler ein fester Bestandteil der Demokratie. Es kann doch nicht sein, dass den Demokratien es nur besser geht.
Ja, die Demokratie ist in gewisser Weise immer in Gefahr. Das führt natürlich auch dazu, dass wir dauernd um sie Angst haben und dass wir dauernd uns den Kopf drüber zerbrechen, ob sie stabil ist und ob sie weiterhin bestehen wird. Ich zitiere jetzt mal im polnischen Radio einen polnischen Politikwissenschaftler, Adam Przeworski, der gesagt hat, naja, die Demokratie ist eigentlich ein System, ein politisches Herrschaftssystem, in dem die Herrschenden Wahlen verlieren und die Macht aufgeben, wenn sie verloren haben. So, und das ist dieser berühmte Loser's Consent. Und das ist im Grunde genommen der Loser's Consent, den wir eigentlich am 6. Januar 2021 nicht gesehen haben. Auch schon davor nicht, als Trump sich versucht hat, die fehlenden Stimmen quasi per Anruf bei bestimmten Wahlleitern in Bundesstaaten zu holen. Aber das heißt eigentlich, wenn wir diese Definition von Adam Przeworski nehmen, dass sich immer erst im Nachhinein herausstellen wird, ob es eine Demokratie war. Denn es wird erst dann eine Demokratie, wenn so ein durch Wahlen verursachter Machtwechsel tatsächlich stattgefunden hat. Das heißt, wir können es immer erst im Nachhinein beurteilen und sagen, ja, das war jetzt Demokratie. Was natürlich dann, wenn wir die Perspektive umdrehen, immer dazu führt, dass wir uns immer fragen, ja, wenn es zum Machtwechsel kommen würde, durch Wahlen verursacht, würden denn die Herrschenden auch die Machtposition dann räumen? Und da, weil immer diese Unsicherheit besteht, haben wir auch dauernd das Gefühl, dass die Demokratie in Gefahr ist. Und deswegen haben auch die Diskurse per se eine gewisse Plausibilität für sich. Ich habe es ja gerade eben mit Hinweis auf das polnische Beispiel gebracht. Wir haben wirklich bis zu dem Machtwechsel jetzt von Peace zur Bürgerplattform ja in so einem europäischen Diskurs, auch gerade einen deutschen Diskurs gehabt, der Polen immer sozusagen auf einer Liste von problematischen Fällen geführt hat. Naja, und dann auf einmal spricht keiner mehr drüber, so ungefähr, nicht? Also insofern müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Ich habe mal irgendwo geschrieben, es gibt auch eine Demokratiegefährdung durch Demokratiegefährdungsdiskurse. Wir können natürlich die Demokratie auch systematisch schlecht reden oder sozusagen das Vertrauen in sie unterminieren, indem wir jetzt die normale politische Auseinandersetzung, die ja teilweise sehr, sehr, sehr heftig und robust sein kann zwischen Leuten, die einfach sehr, sehr verschiedene Vorstellungen haben, wie eine Gesellschaft regiert werden soll und wo sie sich hinbewegen soll, immer zu übersetzen in der Diskussion, ja, das sind aber die Feinde der Demokratie. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Gewaltbereitschaft, also die Bereitschaft zur politischen Gewalt zunimmt und sie nimmt insbesondere dann zu, wenn ich den Eindruck habe oder die Vorstellung, dass der andere die Regeln brechen möchte. Ich glaube, es gibt eine gewisse Gefahr, dass wenn wir dauernd über die Feinde der Demokratie reden und dauernd unterstellen, dass der politische Gegner eigentlich ein politischer Feind ist, der die Ordnung selbst unterminieren möchte, weil er etwas ganz anderes möchte, dass wir dann sehr schnell in eigentlich unlösbare Feindschaftsverhältnisse hineinkommen. Die soll ja die Demokratie gerade lösen, und zwar durch regelmäßig stattfindende Wahlen.
Also man sollte nicht Meinungsverschiedenheiten als Gefahr darstellen. Wie wichtig sind Visionen? Wenn ich an die letzten Jahre in Polen denke, gab es immer irgendeinen Traum. Ende der 80er war das der Wunsch, sich von der sowjetischen Dominanz zu lösen. Dann wollte Polen der NATO beitreten. Später der Europäischen Union. Das haben wir alles geschafft. Und was wäre nun der Traum? Wie wichtig sind Visionen, die viele Menschen oder die meisten Menschen einfach mitnehmen können?
Ja, ich weiß nicht, ob ich darauf eine gute Antwort habe, aber es ist natürlich eine gängige Krisendiagnose, dass wir in Verhältnissen leben, wo es diese Art von Utopien und Visionen nicht mehr gibt oder wo sie nicht mehr glaubhaft sind. Und das vielleicht Einfachste und vielleicht aber dadurch durchaus Zentralste ist natürlich diese Vision, meine Kinder sollen es besser haben als ich. Also dass man selbst natürlich sowas wie einen sozialen Aufstieg erlebt, dass es irgendwie übermorgen besser ist, als es gerade jetzt ist. Dieses Versprechen, es ist ja wahrscheinlich sehr wichtig und ist wahrscheinlich vielleicht auch für die Nachkriegsdemokratien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr, sehr wichtig und dann auch für die sich demokratisierenden Länder Mittel- und Zentraleuropas. Und ich glaube, das ist ja auch eingelöst. Also der Wohlstandswachstum in Ländern wie Polen und Ungarn ist ja, oder auch in den baltischen Ländern ist ja völlig spektakulär, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, viele haben es ja biografisch individuell erlebt, dass es bergauf geht, dass man Wohlstand hat, dass es besser ist, dass es aber viel wird natürlich auch darüber geredet, dass diese Art von Wachstumsversprechen mit bestimmten Folgekosten, wie wir wissen, auch vielleicht sozusagen Umwelt und Klima, dass die alle nicht mehr so glaubwürdig erscheinen. Also heute ist natürlich für nachwachsende Generationen hochzweifelhaft, ob sie es besser haben werden als ihre Eltern. Sie sehen ja im Grunde genommen jetzt schon, dass sie bestimmte Dinge, die für ihre Eltern selbstverständlich waren, vielleicht sich zum Beispiel eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, mit vielleicht, weiß ich nicht, Mitte 30, Anfang 40, dass das völlig illusionär ist. Die Wohlfahrtsstaatsversprechen scheinen irgendwie ungleich zwischen den Generationen zu sein. Das ist zumindest sehr stark im Moment die Debatte in Deutschland, wo man das Gefühl hat, ja, die Rentner, die Boomer-Generation lebt auf Kosten der Jungen und so weiter und so fort. Das Klima selbst ist ein Riesenthema, dass man sagt, ja, also wir haben verbrennen gerade unsere Zukunft und dass das asymmetrisch ist für die Generation, ist ja auch völlig evident. Also wir haben nicht mehr das Wirtschaftswachstum der 60er Jahre, wir leben in postindustriellen Gesellschaften und so weiter und so fort, dass das auch Teil des Gesamtbildes ist und dass das die Verhältnisse sicherlich schwieriger macht, als sie in den 50er, 60er Jahren gewesen sind, wo es einfach nur um den Verteilung von Zuwächsen und von Reichtum und von Wohlstand ging, das glaube ich sofort. Gleichzeitig würde man eben sagen, naja, es ist auch nicht die erste Krise, in der Demokratien sich jetzt befinden. Subjektiv ist sowieso die gegenwärtige Krise immer die größte. Aber wir haben einfach ja auch gar keine andere Chance, als uns kollektiv darauf zu verständigen, wie gehen wir mit diesen Dingen um. Und da gibt es eben nichts anderes als eine Demokratie.
Und in einem solchen Kontext tauchen plötzlich die Populisten auf und behaupten, sie hätten einfache Antworten auf komplexe, komplizierte Fragen. Es gibt kein politisches Gespräch heutzutage ohne Wörter wie Populismus oder Populisten. Sind die Populisten eine Ursache der Krise oder ihr Produkt?
Ja, meiner Meinung nach sind sie ja nicht die Ursache, sondern sie sind eigentlich ein Marker oder sie zeigen etwas an. Sie zeigen eben etwas an, was nicht mehr so funktioniert. Oder vielleicht kann man sagen, es sind vielleicht beides, aber wenn man sich eben so eine Gestalt wie Trump anguckt mit seiner Destruktivität, mit dem zerstörerischen Impetus, den er hat, das Kaputtmachen, dann würde man sagen, ja, also das ist natürlich auch wirklich ein hochgradig problematischer Umgang mit gegenwärtigen Herausforderungen. Sie haben ja selbst diesen angeblichen Friedensplan genannt. Wenn das die Lösungen sind, dann möchte man sagen, gib mir bitte mein Problem zurück. Insofern will ich jetzt nicht entweder oder sagen. Also es gibt natürlich einen angemesseneren Umgang mit Problemen und einen unangemesseneren. Aber gleichzeitig würde ich zu sagen, zumindest ist das Aufkommen dieser Person, dieses neuen Politikmodus, dieser neuen Art und Weise, Politik zu prozessieren und an Wahlen erfolgreich zu sein, das ist für mich relativ klar eine Folge der Dysfunktionalitäten des vorherigen Regimes, also oder der vorherigen Form Politik zu machen. Also bei Trump ist es, glaube ich, völlig offensichtlich, dass seine Wähler die er ja sehr stark auch von den Demokraten hat abwerben können, zum großen Teil die Verlierer der Globalisierung im Mittleren Westen sind. Eine völlige Deindustrialisierung, der ganze Rust Belt, also Detroit, Michigan, diese Region, die massive Verlust von Arbeitsplätzen, die Armut, die damit einhergeht, die Opioidkrise, die gesunkene Lebenserwartung in einem der dem reichsten Land der Welt und so weiter und so fort. Also dass da reale Verwerfungsprozesse sind, dass Leute wirklich sagen, wir sind die letzten 30 Jahre auch ignoriert worden, unsere Interessen wurden vernachlässigt, man hat uns vergessen. Die Rhetorik, die Trump hat, die fällt ja auf fruchtbaren Boden und der fruchtbare Boden sind die Verheerungen, die dieses liberale Regime 30 Jahre vorher, und es war egal, ob unter Demokraten oder Republikanern, angerichtet haben. Und insofern würde ich sagen, das Aufkommen, dass wir könnten ähnliche Geschichten erzählen, glaube ich, für England, wahrscheinlich ähnliche Geschichten für Frankreich, in gewisser Weise auch für Deutschland mit der AfD. Das Aufkommen dieser Kräfte überrascht mich nicht, dass sie dann selbst nicht gerade dazu beitragen, die Verhältnisse besser zu machen. Das gehört mit auch dazu, ja.
Die Nachkriegsdemokratie ist in den Ländern Osteuropas eine doch frischere Erscheinung als im westlichen Teil des Kontinents. Glauben Sie aber dennoch, dass wir heutzutage mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben oder ähnliche Herausforderungen zu bewältigen haben in Ost und West?
Ja, ein bisschen die Frage, welche Herausforderungen man jetzt nimmt. Wenn man die geopolitischen Herausforderungen nimmt, würde man ja wahrscheinlich sogar sagen, dass Länder wie Polen da noch viel stärker von betroffen sind. Generell haben wir es natürlich schon auch mit Veränderungen des Kapitalismus zu tun, wenn man das mal so sagen möchte, die alle Länder in gewisser Weise gleichermaßen betreffen. Ich denke, vor dem Hintergrund dieser noch jüngeren Demokratiegeschichte würde ich fast sagen, dass bei all den harten Konflikten, die man in diesen Ländern hat und mit der, wie soll man sagen, auch teilweise als krisenhaft wahrgenommenen, zum Beispiel institutionellen Umbauten, die jemand wie Orban am ungarischen Verfassungsgefüge vornimmt, habe ich fast ein größeres Vertrauen in die Demokratiestabilität in Mittelzentraleuropa, weil sozusagen die Errungenschaft der Freiheit, die das bedeutet, sich demokratisch selbst regieren zu können, einfach, glaube ich, in der Bevölkerung viel stärker noch präsent ist sozusagen. Und insofern bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen gelassener, weil ich mir auch tatsächlich nicht vorstellen kann, ganz ehrlich gesprochen, dass jetzt zum Beispiel die Ungarn in ihrer Mehrheit willentlich sagen, ach, wir hatten 40 Jahre Totalitarismus, dann hatten wir jetzt eine Episode demokratischer Selbstbestimmung, jetzt wollen wir aber irgendwie wieder irgendwas Autoritäres zurück. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das der Fall ist.
Wie geht es also weiter? Ist das eine Übergangsphase, was wir gerade in Europa oder im Westen breit gefasst erleben, oder ist es halt eine temporäre Erscheinung?
Naja, also man merkt schon, dass bestimmte Gewissheiten des Nachkriegs Westeuropas vor allen Dingen, dass die nicht mehr greifen. Auch in gewisser Hinsicht ist, glaube ich, das europäische Einigungsprojekt schon in der Krise. Und diese Vorstellung ever closer Union, wir müssen einfach nur auf diesem Weg vielleicht noch intensiver, vielleicht noch kompromissloser, vielleicht noch prinzipientreuer voranschreiten. Das ist, glaube ich, nicht mehr allgemein geteilt. Insofern, wir sind mitten in der Umbruchphase. Die ganze Weltordnung ist out of joint, um mit Hamlet zu sprechen, ist aus den Fugen. So, dass davon ist natürlich Europa massiv betroffen, dass wir jetzt das sozusagen, in gewisser Weise ist, dass wir es mit dem Ende des Westens zu tun haben. Das sind alles riesige Herausforderungen. Aber wie soll man sagen, dass damit jetzt sowas wie der demokratische Grundkonsens dieser Gesellschaften in Frage gestellt wäre, das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Professor Philipp Manow, Politikwissenschaftler, Universität Siegen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Die Demokratie ist immer in Gefahr, sagt der Politikwissenschaftler Philipp Manow. Und das war es schon für heute. Das Gespräch finden Sie auch auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Ein Mikrofon bei Joachim. We'll be right back. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.